So, jetzt trete ich ein wenig einfach mal hier zurück und stelle mich neben diesen wunderbaren Tisch. Vielen Dank an Bärbel Friedemann. Du hast den wunderbar gestaltet und ich möchte einfach hier einen Moment stehen bleiben und den einfach angucken. Und vielleicht hilft es uns, die Vielfalt und die Reichhaltigkeit zu betrachten, wahrzunehmen, was da ist, auch was um uns herum ist, auch diesen Raum wahrzunehmen. Und uns ein bisschen in unserem Geist niederzulassen, zur Ruhe zu setzen, dort, wo wir gerade sitzen. Also aus meiner Perspektive kann man noch mehr sehen. Ihr müsst nachher noch mal gucken. Diejenigen, die das nicht so gut sehen können. Viele Farben, viele Formen. Sehr schön. Ich möchte die Serie, die Predigtserie, die wir gemacht haben, die möchte ich gerne abschließen heute. Und zwar mit der Frage, wie wir auf die Bündnisschlüsse Gottes antworten können. Es ging um eine Reise durch die Bündnisse Gottes mit seinem Volk und mit seiner Welt und mit seinen Menschen. Und wir sind durchgegangen durch die Bünde mit Adam und Eva, mit den ersten beiden Menschen und haben festgestellt, da hat Gott mit seiner Schöpfung, mit den ersten Menschen einen Bund geschlossen, der uns zeigt, dass Gott einer ist, der uns versorgt, der uns liebt, und zwar als Sünder liebt. Denn die ersten Menschen haben gegen Gott rebelliert, sie sind gescheitert und Gott achtet nicht darauf. Das ist der erste Bund. Das finde ich so faszinierend und ich kann es nicht oft genug betonen. Gott achtet nicht auf unser Scheitern, er achtet auf seine Liebe zu uns. Und er bedeckt die ersten Menschen und er achtet uns und er achtet dich als Sünder. Er will dich finden und er achtet nicht auf dein Scheitern. Das hat uns der erste Bund gezeigt. Der zweite Bund mit Noah hat uns gezeigt, dass die Welt in einem Rhythmus lebt und sich dreht. Und diese Welt wird weiter in diesem Rhythmus bleiben und auch unser Leben bewegt sich in einem Rhythmus. Und Gott ist derjenige, der diesen Rhythmus im Takt hält. Er lässt die Sonne aufgehen, er lässt die Sonne untergehen. Er schenkt Sommer, Winter, Herbst, Frühling. Dieser Rhythmus, auch in unserem eigenen Körper, in unserem eigenen Leben, ist ein Rhythmus eingebaut von der Schöpfung her. Und diesen Rhythmus, den erhält Gott. Er hat es zugesagt, er hat es versprochen, bis er ein Ende setzt und bis er die neue Welt heraufziehen lässt. Das ist der Noah-Bund, das Zeichen des Regenbogens, erinnert uns an diesen Bund, dass Gott Frieden geschlossen hat mit seiner Schöpfung, mit seinen Geschöpfen. Und dann kam der Abraham-Bund. Abraham hat uns gezeigt, dass wir zu Gott eine Beziehung haben können, nicht über Opfer, nicht über gute Taten, nicht über Leistung, sondern über eine Glaubensbeziehung. Das hat uns der Abraham-Bund gezeigt, über eine Beziehung des Vertrauens. Das ist Abraham, denn der Glaube wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Das ist eine Bündnisstruktur, die von 1. Mose 12 an durch die ganze Bibel eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Dass wir in Beziehung zu Gott treten, nicht durch Opfer und Taten. Auch der Heilige Geist kommt in unser Inneres, bewohnt uns, nicht durch unsere Taten. Das waren die ersten Menschen, Adam und Eva, dann Noah, dann Abraham, dann sind wir übergegangen zu Mose und haben festgestellt, Mose zeigt uns, der Mosebund, dass Gott ganz viele Weisungen für uns hat. Die jüdische Gemeinde zählt 613 Gebote für das ganze Leben. Alles ist abgedeckt. Es gibt nicht einen religiösen Bereich, es gibt nicht einen Extrabereich und der Rest ist sozusagen zur freien Verfügung. Sondern Gott betrifft unser gesamtes Leben, in der Schule, auf der Arbeit, in der Familie, wo auch immer wir sind. Das hat das Volk gelernt oder sollte das Volk lernen. Und vieles davon ist für uns nicht mehr wirklich buchstäblich gültig, weil wir nicht in einer Theokratie leben, so wie Israel, und weil wir nicht ein halbnomadisches Volk auf Wanderschaft sind. Deswegen gelten verschiedene Gebote dieser Zeit nicht mehr buchstäblich für uns. Wie zum Beispiel die Zeremonialgebote, wie zum Beispiel die Priestergebote und so weiter. Aber die ethischen Weisungen, zum Beispiel die 10 Gebote, sind nach wie vor gültig für uns und zeigen ganz direkt Gottes Willen für unser Leben. Dann sind wir übergegangen zum Davidbund und haben uns letzten Sonntag mit König David beschäftigt und der Königslinie und haben betont, dass die Frage ist bei diesem Bund mit David, wie entscheidest du in deinem Leben, wer die oberste Autorität für dich ist? Es geht um die Frage, wer hat das Sagen in meinem Leben? Wer ist dein König? Und es ist ein Holzweg, auf dem wir uns befinden, wenn wir sagen und denken, ja, ich habe gar keinen König und ich habe keine oberste Autorität. Wenn wir sagen, niemand ist mein König, niemand ist meine oberste Autorität, dann bedeutet das einfach nur, mein Ego ist die oberste Autorität. Mein eigenes Ego selbst ist mein oberstes, was sozusagen die Fäden zieht. Ich selber, mein eigenes Ego sitzt auf meinem Thron. Und ich bin derjenige, der bestimmt. Und das ist okay und das kann man so machen, aber man muss wissen, dass man dort Schwierigkeiten bekommt, wenn es darum geht, in diesem Bund mit Gott zu sein. Denn darum geht es, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass Gott unsere oberste Autorität ist, nicht irgendwelche Menschen. Und das befreit auch. Dann geht es über, man könnte jetzt eigentlich nochmal wieder neu anfangen mit einer neuen Serie über den neuen Bund. Denn der neue Bund wird schon angekündigt im Alten Testament. Aber wir haben schon ganz viel immer gehört von Jesus, der der Sohn Davids ist und der, in dem alle diese Bündnisse letztendlich münden und bündeln. Deswegen will ich jetzt die Frage stellen zum Abschluss dieser Serie, wie können wir darauf antworten? Wie können wir in diesen Bund einsteigen, den Gott uns anbietet, den Gott mit uns schließt? Und eine Antwort, die feiern wir jeden ersten Sonntag im Monat hier, das ist die Abendmahlsgemeinschaft. Das ist das Gemeinschaftsmahl, zu dem Jesus uns einlädt und in dem Jesus in einer verdichteten Weise gegenwärtig ist, durch seinen Geist in dieser Gemeinschaft, wie es sonst in keiner Situation ist. Diese Mahlgemeinschaft, die hat sozusagen eine verdichtete Gegenwart Jesu durch seinen Geist in sich. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir das Brot brechen, es uns gegenseitig reichen, vielleicht zusprechen, Friede sei mit dir, der Leib Jesu für dich gebrochen, wenn wir den Traubensaft uns gegenseitig reichen, dann ist hier eine ganz besondere Präsenz und Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit von Jesus. Das ist die Realität, die wir hier feiern heute Morgen. Das ist eine Antwort. Und wenn du heute zum Abendmahlstisch gehst und dich da rumstellst, dann kannst du ja vielleicht mal das überlegen. Ist das bewusst das, was ich jetzt will, dass ich jetzt antworten will auf diesen Bund Gottes und dass ich diesen Bund mit ihm erneuern will? Vielleicht nimmst du seit Jahren am Abendmahl teil, aber heute kannst du dir mal sagen, ich gehe jetzt zum Abendmahl und feiere diese Mahlgemeinschaft, zu der Jesus mich einlädt, indem ich den Bund mit ihm erneuere. Es gibt ja auch manchmal so Bündniserneuerungen zwischen Ehepaaren. Ich habe das mal erlebt bei meinen Eltern, die haben ihren Eheschluss, ihren Ehebund erneuert. Ich weiß gar nicht, war es die Rubinenhochzeit? Oh Mann, da komme ich immer durcheinander. Ich glaube, das ist Rubin gewesen, 40-jähriges. Bitte? Ist richtig, danke, danke. Und dann sind wir in die Kirche gefahren, nach Ostdeutschland, wo sie damals vor 40 Jahren geheiratet haben. Und da haben wir am Gottesdienst teilgenommen mit so einer Horde Verwandten und Familie und so weiter. Und dann haben sie dort in dieser Kirche, wo sie 40 Jahre früher geheiratet haben, haben sie den Bund ihres Lebens erneuert und haben sich nochmal das Treueversprechen gegeben. Das fand ich ganz berührend und ganz bewegend, dass sie das gemacht haben. Und so kann man auch das Abendmahl sehen, dass man sagt, ich erneuere den Bund mit Jesus wieder. Immer wieder kommt er auf mich zu, immer wieder breitet er die Arme aus, immer wieder schenkt er mir seine Liebe und ich drehe mich zu ihm um und ich liebe ihn zurück und ich willige ein in diesen Bund. Das ist die Antwortmöglichkeit, die wir heute hier direkt ganz praktisch haben. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die zweite Möglichkeit zu antworten, das ist etwas, was ihr jetzt mal kurz raten müsst, dazu eine kleine Quizfrage, ein kleiner Test. Was ist das? Eine Luftaufnahme von irgendeinem Grundstück ist schon gar nicht schlecht. Also ich stelle fest, man kann es wirklich sehr schlecht erkennen. Aber ratet mal weiter. Das Pentagon, ja. Okay. Noch ein Tipp? Empore? Diese hier? Nee. Oh, da sind die Experten. Reinhild. Jürgen hat es dir zugeflüstert und du hast es gesagt. Super, ihr kriegt 10 Punkte. Und es ist ein Taufbecken. Es ist ein frühchristliches Taufbecken. Hier befindet sich der Einstieg, hier sind die Treppen. Jetzt braucht man ein bisschen Fantasie. Hier geht man rein. Dieser Fleck hier, das ist einfach nur von der Sonne. Das Taufbecken selber ist dieses hier. Da geht man rein und man wird dann quer getauft. Und dann geht man hier, das ist so hell wegen der Sonne, hier sind wieder Stufen, hier geht man dann raus. Und dieses Taufbecken, das hat man gefunden und man hatte ganz viele davon gefunden, aus frühchristlicher Zeit, 3., 4. Jahrhundert oder noch früher besser gesagt. Und man wurde eben halt wirklich sozusagen durchgeschleust. Es ist ein Durchgang. Ja, den man macht. Deswegen hat man auch eben zwei Treppen. Eigentlich wäre es bei uns auch gut. Hier haben wir nämlich ein Taufbecken, da werde ich gleich noch was zu sagen. Wenn wir zwei Treppen hätten. Denn die Form selber zeigt schon, was die Taufe bedeutet. Man geht durch etwas hindurch, wie das Volk Israel durch das Schilfmeer, durch das Todeswasser, durch die Todesgefahr hindurchging. So gehen wir bei der Taufe durch das Wasser hindurch und werden im Wasser begraben. Es ist nämlich ein Todesritual. Klingt jetzt komisch und düster, ist aber wirklich so. Das alte Leben, unabhängig von Christus, wo ich ihm den Rücken zugewandt habe, das wird beerdigt, begraben. Und dann stehe ich wieder auf und gehe mit diesem neuen Leben mit Christus auf der anderen Seite wieder raus. Es ist ein Durchgang. Und das ist eigentlich die zweite Antwortmöglichkeit, die ich heute vor Augen stellen möchte, wie wir auf diese Bündnisschlüsse Gottes mit uns eingehen können. Es ist ja nicht so, dass Gott lauter Bündnisse schließt. Es ist ja auch nicht so bei einem Ehebund, dass meinetwegen der Pastor oder die Pastorin fragt, bist du bereit oder willst du deiner Angetrauten treu sein und sie lieben für alle Zeit und so weiter. Und dann sagt keiner was. Sondern dann sagt man weder ja noch nein, sondern man steht einfach nur da und sagt gar nichts. Und dann fragt er den anderen, sagt, ja, willst du treu sein? So, ja, gar nichts. Weder ja noch nein, nichts. Sondern genauso Gott, er schließt ja nicht Bündnisse mit uns, mit Mose, Abraham, die alle heute noch ihre Bedeutung haben. Und es ist alles egal, wie wir dazu stehen. Und wir nehmen das zur Kenntnis und wir sagen, oh, das ist ja interessant, das ist ja toll, was da alles in der Bibel steht, nicht wahr? Aber ob ich nun was dazu sage oder nicht, da kräht kein Hahn nach. Sondern Gott möchte uns werben, gewinnen mit dieser Bündnisgeschichte, unser Herz berühren und sagen, ich möchte gerne mit dir dieses Bündnis leben. Und ich möchte gerne deine persönliche Einwilligung in dieses Bündnis. Es ist mir nicht egal, was du dazu denkst. Und ich respektiere es auch, wenn du Nein dazu sagst. Ich habe auch Respekt vor deinem Nein, dann gehe ich nicht weg, sondern dann werbe ich weiter. Versuche ich weiter, dich zu gewinnen. Versuche ich weiter, mich dir zuzuwenden. Ich wende mich dir zu. Ich gehe auf dich zu. Ich breite die Arme aus. Egal, in welche Richtung du gehst, ich gehe dir hinterher. Ich will dich locken. Ich will dich werben. Ich will mit dir in diesem Gemeinschaftsbündnis leben und sein. Und irgendwann mal wird es dann schwierig, wenn wir bei diesem Nein bleiben. Irgendwann mal wird es dann auch so sein, dass wir das nicht mehr rückgängig machen können. Wenn wir Nein sagen zu diesem Bündnis, irgendwann mal ist es dann so weit, dass unser Leben dann auch wirklich in eine Verlorenheit abrutscht. Aber Gott möchte das nicht. Gott möchte unser Ja und Gott möchte uns gewinnen. Und ich möchte ganz kurz über diese Möglichkeit der Taufe mit euch noch mal kurz nachdenken. Die meisten von euch wissen, was das bedeutet. Viele von uns sind auch bewusst getauft als gläubige Menschen. Manche sind als Säuglinge getauft und achten diese Taufe auch als Taufe an. Aber ich möchte trotzdem über diese Möglichkeit zu antworten, Ja zu sagen, ganz kurz einen Schnelldurchgang machen, um eine Auffrischung zu machen und vielleicht auch für manche das überhaupt erstmal neu zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht auch zu überlegen, wäre das für mich vielleicht wichtig, das jetzt zu tun. Das ist ein Bild von einer Taufe, an der ich in diesem Jahr teilgenommen habe, die ich auch selber, an der ich gepredigt habe, von einer Gemeinde in Kloppenburg, einer Baptistengemeinde. Und wie ihr seht, fand die im Schwimmbad statt. Die Gemeinde hat kein eigenes Gebäude und die hat auch kein eigenes Becken oder Taufbecken oder sonst irgendwas, also sind wir ins Schwimmbad nach nebenan gegangen. Nicht? Das tat der Taufe keinen Abbruch, das war auch nicht weiter wild. Ihr seht, da sind die drei Täuflinge in weiß und hier ist der Täufer sozusagen, der Gemeindeleiter dieser Gemeinde, Jörg Engstfeld. Dann ein Bild, was euch vielleicht bekannter vorkommt. Dann haben wir dieses Jahr eine Taufe erlebt im Sommer an der Weser. Und wie ihr seht, wird dort gerade Philipp Lüsse getauft von Rahel, Thomas und mir. Irgendwie habe ich das Gefühl, Rahel und ich freuen uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es Philipp geht. Das sicherlich. Ein weiteres Bild. Marleen Gentsch wurde getauft in der Weser am 1. Juli. Und ein weiteres Bild. Manon Wiese. Und da sieht man auch eine Gelöstheit, finde ich, im Gesicht. Dann eine Taufe vom letzten Jahr. Zum Glück ist Sigrid heute auch da. Sigrid Trempnau wurde letztes Jahr getauft. Du sitzt gerade kurz davor vom Taufbecken. Das war also die Szene, als du dort drin standest. Und die Kinder, die sind ganz aufgeregt und gucken, was da passiert und was da los ist und die wundern sich immer, dass da Menschen im Wasser stehen und sich eintunken lassen, eintauchen lassen mit Kleidung. Das verstehen die nicht, die denken, da muss man doch eigentlich einen Badeanzug anhaben oder eine Badehose, aber man kann doch nicht mit einer Hose da rein. Und das ist immer dann ein großes Hurra. Da war dann der Moment, als Sigrid wieder aufgetaucht ist. So sah das aus. Ich will einen Schnelldurchgang machen über den Sinn des Ganzen. Einmal Jesus ließ sich zu Beginn seines Dienstes selbst taufen. Das ist für uns der Startpunkt. Wieso machen wir das überhaupt? Wieso sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Nicht aus Tradition, nicht aus kirchlichem Ritual, nicht weil wir eine Baptistengemeinde sind, sondern der Startpunkt war, Jesus ließ sich selbst taufen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, 14 bis 16. Obwohl Jesus keine Sünde in seinem Leben hatte, obwohl Jesus in hundertprozentigen Takt und Einklang mit dem Willen Gottes gelebt hat, hat er sich taufen lassen, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte. Warum? Weil er sich solidarisch mit uns erklären wollte, weil er sich mit uns eins machen wollte, weil er sich mit seinem Volk eins machen wollte und weil er zeigen wollte, das ist der Weg, den ihr gehen sollt, den gehe ich auch selber. Dann aus Johannes 4, als aber der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also, Jesus hat schon getauft, genauer gesagt, Johannes präzisiert es, Jesus selbst taufte nicht, aber seine Jünger tauften schon während Jesus noch lebte. Als Jesus da umhergegangen ist, mit Leuten gesprochen hat, da hat er schon angeordnet, ihr sollt die Menschen, die sich zu mir halten wollen, sollt ihr taufen. Der Auftrag, das hatten wir eben. Der auferstandene Herr ordnete an, alle Völker zu taufen. Matthäus 28, das ist der berühmte Missionsbefehl. Und da heißt es, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Matthäus 28, 19 und 20a. Und hier gibt es ein Übersetzungsproblem, weil man könnte den Vers so übersetzen, geht hin und macht zu Jüngern, indem ihr die Menschen, die Nationen tauft und sie alles lehrt. Und dieses indem wurde missbraucht in der Kirchengeschichte, indem es Zwangstaufen gab. Wir machen ja manchmal Späße und sagen, naja, wenn hier gerade Wasser drin ist und einer kommt hier vorbei, der noch nicht getauft ist, stellen wir ihm eben ein Bein und er fällt da rein. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber es gab, es hat einen ernsten Aspekt, weil es gab wirklich in der Geschichte Zwangstaufen. Dass Leute zwangsmissioniert wurden, zwangsgetauft wurden und dann dachte man, diese Menschen sind dann Christen und gehören dann zur Gemeinde. Und das liegt auch an diesem Übersetzungsfehler, dass man dieses in dem völlig falsch verstanden hat. Deswegen übersetzt man besser und tauft sie auf den Namen des Vaters. Sie werden nicht zu Christen, indem sie getauft sind. Der auferstandene Herr hat das also angeordnet, dann die Urgemeinde befolgte den Taufbefehl, hat es selber befolgt und jetzt vom Sinn zum Inhalt des Ganzen. Was ist die Bedeutung? Einmal, es ist ein Zeugnis der bereits geschehenen Umkehr. Dieses Wort Bekehrung oder dieses Wort Umkehr, was bezeichnet das? Oder dieses Wort Buße? Hier kommt es ja auch drin vor, in Apostelgeschichte 2,38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Jetzt gibt es die Vorstellung, Umkehr, Bekehrung, Buße bedeutet, man müsste büßen. Man müsste zerknirscht, am besten auch emotional verzweifelt sein über seine Sünden, über sein voriges Leben, gottloses Leben und man müsste ganz gekrümmt sein, die Hände falten, Kopf gesenkt, am besten Asche auf das Haupt und so dastehen. Und das ist dann sozusagen die Bekehrung und dann heißt es, endlich hat er es erkannt. Das ist ein Missverständnis von Umkehr und von Buße. Das kommt ganz stark aus der Geschichte her und aus dem Katholischen, teilweise auch bei Luther noch zu finden. Aber was eigentlich gemeint ist, ist ein Sinneswandel. Eine Richtungsänderung, ohne dass du zerknirscht sein musst. Es ist einfach nur, du bist eine Richtung gegangen, du bist einen Weg gegangen, hast erkannt, oh, der Weg, der führt irgendwie nicht so richtig wirklich weiter und der ist in die Irre. Ich wende mich um, ich drehe um und gehe einen anderen Weg. Ich gehe einen neuen Weg. Bekehrung, Umkehr heißt Richtungsänderung. Das ist eigentlich das, was gemeint ist. Sinneswandel. Du änderst einfach nur den Pfad, den du gegangen bist und gehst einen neuen Pfad, einen anderen Pfad. Das kann alles auch Begleiterscheinungen haben davon, dass manchmal man überwältigt ist über seine eigenen Unrechtmäßigkeiten, die man angerichtet hat. Das kann alles auch passieren, aber meistens passiert es viel später im Laufe der Jahre, dass einem das bewusst wird, auch was man manchmal so an Gnade nötig hat. Und je länger man mit Jesus unterwegs ist, desto mehr stellt man fest, wie viel Gnade man jeden Tag braucht. Das ist ein Effekt, der über die Jahre einfach eintritt. Man wird nicht immer heiliger und nicht immer reiner und immer geistlicher, sondern man stellt immer mehr fest, wie viel Gnade man braucht. Und ja, das ist also im Grunde genommen der Folgeeffekt von einer Richtungsänderung. Aber das ist nicht dieses zerknirschte, verzweifelte. Dann ist es ein öffentlicher Eintritt in ein Bündnis mit Gott, nachdem also eine innere Umkehr geschehen ist, eine innere Richtungsänderung. Sagst du mit der Taufe, ich trete jetzt öffentlich in dieses Bündnis ein. Innerlich ist was passiert bei dir und du sagst, jetzt mache ich das öffentlich und amtlich und ich hole mir den Stempel und ich sage vor Zeugen, vor Menschen, vor der unsichtbaren Welt, vor der geistlichen Welt, ich sage, dieses ist jetzt mein Weg. Jesus gehört zu mir, ich gehöre zu ihm. Und das nächste ist, es ist ein symbolisches Begräbnis des alten Menschen. Das habe ich schon vorhin gesagt und ich will mal kurz abtauchen. Ich werde mal da reingehen, damit das ein bisschen authentischer kommt. So, jetzt bin ich im Taufbecken. Manche von euch wussten noch gar nicht, dass es hier ist. Das hier ist ein Taufbecken. Da kann man rein und da stehe ich jetzt drin. Und dann macht ihr den Deckel zu. Ja, das hättest du wohl gern, wa? Oh, das ist aber ganz schön dreist, Ingrid. Wir sprechen uns nach dem Gottesdienst. Ich möchte gerne ein Gespräch mit dir. Aber das war echt gut. Ja, der hätte mal ein Problem. Ah, danke. Dann bin ich beruhigt. Also man kann hier tatsächlich rein und dann ist es so, dass ein Mensch, der sich taufen lassen will, mit einem, der ihn geistlich begleitet hat in der letzten Zeit, der ein reifer Christ ist oder ein erfahrener Mitarbeiter hier in der Gemeinde, oftmals bin ich auch beteiligt, aber ich muss es gar nicht tun, die beiden gehen hier rein und dann wird der Mensch, der getauft wird, untergetaucht, einmal ganz kurz ins Wasser getaucht und wieder aufgetaucht. Und die Symbolik, die dahinter steckt, steht in Römer 6, Vers 3 bis 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Und dieses Begrabenwerden, das ist wirklich das, was die Taufe wunderbar veranschaulicht. Deswegen ist das auch sehr überzeugend und glaubwürdig, wenn wir Menschen komplett untertauchen. Es ist schwierig, wenn nur Wasser aufs Köpfchen gesprenkelt wird, mit diesem Vers in Einklang zu bringen. Wenn die Taufe ein Begräbnis des alten Lebens ist, dann ist es natürlich viel logischer und viel nachvollziehbar, wenn du auch wirklich ins Wasser eingetaucht wirst für kurze Zeit. Und das Wort Taufen im Griechischen heißt Baptizo, daher leitet sich der Begriff Baptisten ab. Baptistengemeinde, so eine Gemeinde sind wir. Und dieses Wort Baptizo heißt eben Taufen und wörtlich heißt es Eintauchen. Kommt aus der Färbeindustrie, dass man ein Kleidungsstück, was gefärbt werden sollte, in ein Farbbad eintunkte und dann war es meinetwegen wunderschön rot. Oder wunderschön blau oder was auch immer. Und dieses Begräbnis, das ist so, dass wir wirklich nur das Begräbnis vollziehen. Das heißt, der Tod ist schon vorher eingetreten. Es gibt auch wieder diese Theorie, dass der alte Mensch immer wieder aufbegehrt und oh Mann, ich muss jeden Tag den alten Menschen in mir bekämpfen, mein altes Ego, ich muss ihn immer wieder ersäufen. Luther hat gesagt, wie war das noch, das alte Aas lebt noch, oder Martin? Der alte Adam. Der schwimmt noch, du musst ihn wieder untertauchen. Das heißt, du musst jeden Tag gegen deinen alten Adam ankämpfen, ihn am besten noch runterboxen und untertauchen und trunken, dass er endlich mal unten bleibt. Und das ist auch eine Vorstellung von Krampfchristentum und von Krampfhaftigkeit. Es ist nicht alles falsch daran, aber es ist doch die Vorstellung, dass du dich selber, dein eigenes altes Ego immer wieder töten musst. Aber wenn es doch schon gestorben ist mit Christus, wenn du eins geworden bist mit ihm, wenn er dein Ego selbst schon am Kreuz getötet hat und die Taufe ist nur die Beerdigung, dann ist das so nicht richtig. Dann musst du nicht immer gegen deinen alten Adam kämpfen. Dann musst du dich nur daran erinnern, ach Mist, ja stimmt, der ist ja am Kreuz erledigt worden. Das ist ein Unterschied. Ja? Der Sinn der Wassertaufe, die Form, wir machen das durch Untertauchen und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, heißt es in Apostelgeschichte 8, von der Taufe von Philippus und dem Kämmerer, also der Kämmerer wurde getauft von Philippus und da steht drin, sie stiegen beide in das Wasser hinab. Wenn die Taufe dazu gedacht ist, dass ein Baby Wassertropfen auf den Kopf kriegt, warum steigen dann beide ins Wasser hinab? Manchmal ist es auch sogar so, bei Menschen, die älter sind, auch in Jesus-Filmen wird das manchmal so dargestellt, dass die in den Jordan gehen, bei der Taufe von Jesus, und die stehen dann da im Fluss, und dann bekommt Jesus so ein bisschen Wasser auf den Kopf geträufelt. Aber warum stehen die denn im Fluss? Dann können sie doch auch gleich untertauchen. Dann ist man doch schon im Wasser. Warum dann erst noch schöpfen? Das macht doch keinen Sinn, das macht doch keine Logik. Daher ist es viel sinnvoller, die Form durch Untertauchen. Daran hängt nicht das Heil oder daran hängt nicht, das ist nicht so hoch gehängt, dass man jetzt alles daran aufhängt. Aber dass die logische Variante ist durch Untertauchen. Vom Wortbegriff her und auch von diesem Vers her zum Beispiel. Das geschieht öffentlich. Es ist wichtig, dass die Taufe öffentlich geschieht, weil es eben dieses Amtliche hat. Dieses Offizielle. Ich trete in das Bündnis mit Christus ein, offiziell und amtlich. Innerlich, in mir ist das schon geschehen. Deswegen muss es öffentlich sein. Verschiedene Orte sind möglich. Wir haben ja dieses Jahr an der Weser getauft. Das war wirklich ein Experiment und das war wunderschön. Und es war auch ein bisschen abenteuerlich, weil dann ein Schiff kam und die Wellen schwappten. Es war auch kalt, weil es windete sehr. Und Rahel hat ja nun auch nicht so die Statur, wo man, sagen wir mal, jetzt die Kälte immer so ganz gut ab kann. Also sie klapperte doch immer mehr. Aber das ist noch gar nichts gegen die Taufen, die in Sibirien stattfinden. Es gibt Gemeinden in Sibirien, die taufen im Eiswasser. Die hacken ein Loch ins Eis und taufen da. Und dann hat man wirklich ein Gefühl von Tod. Ja. Eben. Warum nicht? Gut, also, verschiedene Orte sind möglich. Die Menge des Wassers ist nicht entscheidend, der Ort ist nicht entscheidend. Ich möchte kurz auf Missverständnisse eingehen und dazu komme ich mal wieder raus. Ein paar Missverständnisse in Bezug auf die Taufe. Die Säuglingstaufe ist geschichtlich zu begründen und entstanden. Also, es ist von der Bibel her eigentlich relativ anerkannt und relativ einfach, dass es schwer ist, die Säuglingstaufe wirklich zu begründen. Denn es ist so, dass einfach die Reihenfolge ist, Gott möchte dein Ja haben. Gott ist nicht mit einer Schrotflinte und schießt einfach überall seine Gnade und seine Liebe durch die Gegend und es interessiert ihn nicht, ob die Person, die gemeint ist, auch Ja dazu sagt oder nicht, sondern er möchte einfach auch unsere Einwilligung. Und das sieht man immer wieder, dass Glaube da ist, das Vertrauen da ist und dann kommt das, wird die Taufe vollzogen. Die Säuglingstaufe ist eigentlich entstanden aus Angst, weil man hatte, oder ich da muss es ein bisschen vorsichtiger formulieren, das ist das, was ich glaube und was wir hier glauben. Es ist natürlich immer ein bisschen, man kann über alles streiten und philosophieren, aber ein wesentlicher Punkt, das glaube ich, muss auch fast jeder zugestehen, ist doch, dass man Angst hatte, dass die Kinder in die Hölle kommen. Wenn ein Kind also nicht getauft ist, hatte man einfach Angst, es geht verloren. Und so hat man die Säuglingstaufe eingeführt. Und das Missverständnis, was an dieser Stelle ist, ist, dass man denkt, die Taufe ist wichtig, um das Heil zu empfangen, um gerettet zu sein für alle Ewigkeit, um in den Himmel zu kommen. Das ist aber ein Verständnis, was einfach nicht den biblischen Fakten entspricht, denn die Taufe ist ja nur das öffentliche Dokument, dass ich in dieses Bündnis eintrete. Aber sie ist ja nicht das Heil an sich, die Rettung, die Sündenvergebung. Die ist ja durch den Glauben geschehen, durch die Vertrauensbeziehung zu Christus. Das ist also ein Missverständnis. Durch die Taufe werde ich nicht zum Christen. Dann wird manchmal gesagt, ist das nicht eine Konkurrenz zur Gnade Gottes, Gottes Gnade und menschliche Handlung? Aber wir sehen an dieser Bündnisstruktur, dass beides zusammengehört, Gottes Gnade und unsere Handlung. Beides passt zusammen. Und die Reihenfolge wird manchmal gesagt, Glaube und Taufe ist nicht so wichtig. Man kann sich auch einfach erstmal taufen lassen. Oder man wird ja nicht gefragt, aber man wird einfach getauft als Säugling. Und dann kann man hinterher zum Glauben finden. Und das ist von den biblischen Texten her auch ganz, ganz schwierig zu begründen. Die meisten landeskirchlichen Theologen, oder nicht die meisten, aber viele sehen das auch so. Ich habe ja eine sehr interessante Diskussion über die Taufe im letzten Jahr gehabt in der Evangelischen Allianz, wo ich mich mit einem Kollegen, landeskirchlichen Pfarrer, mit dem Heino Ackermann ausgetauscht habe. Wir beide haben jeweils ein DIN A4-Papier vorbereitet über die Taufe und in Allianz über das Thema gesprochen. Und das war eine ganz, ganz tolle Diskussion, ein ganz tolles Gespräch. Und wir waren uns in ganz vielen ganz einig. Nur an diesem Punkt waren wir uns nicht einig, dass die Reihenfolge egal ist, ob man später dann den Glauben dazu findet. Man macht dann so Konstruktionen, ja, die Gemeinde kann glauben für den Säugling oder die Eltern können glauben für den Säugling. Das heißt, da merkt man schon, man versucht doch, das auch ernst zu nehmen, dass Glaube da sein muss, aber man weicht dann aus und sagt, das können dann andere machen. Das ist natürlich auch wieder ein schwieriges Konstrukt. Wieder ein Rätsel, was ist das? Das habe ich meiner Frau schon gezeigt, die hat sich da schon amüsiert drüber, deswegen Nasendusche. Ja, wer hat das gesagt? Nottaufe, das ist schon die richtige Richtung. Also das ist tatsächlich eine Taufspritze, das ist der Fachbegriff. Und die hat man also im Frühmittelalter eingeführt und man hat die bis ins 18. Jahrhundert, bis ins 19. Jahrhundert, man findet sogar noch Verwendungsweisen ins 20. Jahrhundert hinein, hat man die verwendet in folgendem Fall. Wenn eine Frau schwanger war und die Geburt stand an, und man stellte fest, es könnte sein, dass das Kind stirbt bei der Geburt und das Kind ist in großer Gefahr, dann hat man angeordnet, die Hebamme soll eine sogenannte Taufspritze verwenden und in dieser Taufspritze ist Weihwasser und soll, bevor das Kind stirbt, falls es nicht lebend geboren wird, soll es ganz schnell noch im Mutterleib getauft werden, mit Weihwasser besprengt werden. Versteht ihr? Also das ist eine Taufspritze. Und dann hat man nachher aus hygienischen Gründen hat man dann gesagt, nein, nein, das war dann im 19. Jahrhundert. Da hat man gesagt, nee, das soll nicht die Hebamme machen, das soll jetzt der Arzt selber machen. Das war dann der Fortschritt, hygienisch sozusagen. Aber es ist natürlich äußerst fragwürdig, würde ich aus hygienischen Gründen, aber es ist natürlich auch total fragwürdig aus geistlichen Gründen, weil das natürlich wieder sagt, man denkt, dass das Baby verloren geht, wenn es nicht getauft ist. Das ist das Missverständnis, was dahinter steckt. Aber Gott hat ganz klar gesagt, Jesus hat das gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, er hat sie gesegnet, ihnen gehört das Himmelreich. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Dazu braucht man keine Taufe. Aber dies ist eben tatsächlich dieses Missverständnis, was dazu geführt hat. Also, nochmal die Missverständnisse. Angst ist ein Faktor. Taufe als Sündenvergebung durch Taufe zum Christenwerden, das trifft nicht zu. Konkurrenz zur Gnade Gottes trifft auch nicht zu. Die Reihenfolge ist auch nicht unbedeutend. Der Segen, den eine Taufe enthält, ist folgendes: Man wird vergewissert, dass das Leben auf einer biblischen Grundlage steht. Und der wirklich diese Gemeinschaft, diese Beziehung zu Gott ist auf biblischer Basis. Es ist ein erinnerbares Ereignis, es ist eine Ganzkörpererfahrung. Es ist wirklich wunderbar, das auch körperlich mal zu gesagt zu bekommen, nicht nur mit Worten, wie Gott mich umschließt und ich geborgen in ihm bin. Es ist eine gute Gelegenheit, um Freunde einzuladen und es ist eine gemeinsame Feier mit allen. Zum Beispiel diese Freunde von Sigrid, beziehungsweise ihre Schwester, ne? Sitzt neben dir und eine Freundin. Das ist also eine schöne Gelegenheit, ein Segen von der Taufe, den man hat. Noch ein ganz kurzes Wort zu diesen Missverständnissen. Wenn es zutrifft, dass das wirklich eine Fehlentwicklung ist in der Kirchengeschichte, ich glaube, das kann man gut begründen. Wenn es zutrifft, dann könnte man natürlich jetzt sagen, ja gut, wir nehmen es nicht so eng, stellen wir uns mal nicht so an. Wir praktizieren die Säuglingstaufe zwar nicht, aber wir sind alle irgendwie gleich getauft und wir anerkennen das auch aus seelsorgerischen Gründen. Und ich möchte auch nicht hartnäckig oder engstirnig erscheinen an dem Punkt. Und ich möchte, wir haben ja die Regelung, dass bei uns auch säuglingsgetaufte Christen Mitglieder in dem Sinne nicht ganz werden können, aber doch Freundeskreismitglieder werden können. Also wir versuchen immer schon irgendwie Möglichkeiten zu finden. Bei uns kann man auch in der Gemeinde zum Beispiel mitarbeiten, wenn man nicht glaubensgetauft ist. An allen möglichen Stellen. So, also wir versuchen das irgendwie und wir wollen nicht engstirnig und verbohrt und auch schon gar nicht besserwisserisch sein. Und ich würde das ganz, ganz schädlich finden. Wir haben vorhin schon so eine kleine Diskussion gehabt da am Mischpult. Ganz unangenehm finde ich das, wenn man irgendwie meint, jemand sollte sich mal glaubenstaufen lassen, ja, und sozusagen diese Fehlentwicklung korrigieren in seinem Leben, in seiner Geschichte. Und dann macht das womöglich jemand und dann sagt jemand, jo, gut, ich habe erkannt, das ist jetzt keine Wiedertaufe oder so, sondern es ist einfach eine Korrektur einer Fehlentwicklung, die ich jetzt in meiner Biografie mal machen würde, möchte. Und ich möchte mich einfach mal dazu stellen, das zu korrigieren. So, wenn das jemand sagt. Und dann so ein Effekt kommt in der Gemeinde, so ein Getuschel, so, oh, na endlich, da warten wir ja schon lange drauf. Jetzt hat das endlich mal geschnallt. Oh, toll. Oder so. Oder womöglich noch schlimmer, irgendwie so, siehste, habe ich doch schon immer gesagt oder so. Also das ist ganz blöde. Ganz, ganz blöde Atmosphäre. Das wäre schade. Man kann immer Spaß machen und Quatsch machen, immer mal einen Spruch, vor allem wenn man gegenseitig merkt, man kann auch locker sein und Sprüche machen. Aber es gibt so eine Sensibilität, auf die man auch achten muss. Wir achten das ganz hoch, wenn Menschen einfach ihre Säuglingstaufe selber auch hochachten und wir hängen das nicht so hoch, dass das irgendwie jetzt so eine Engstirnigkeit sein muss. Ja, das vielleicht dazu noch. Und das Letzte, jetzt auch wieder humorvoll als kleiner Selbsttest. Der Selbsttest, das Material, was ich hier genommen habe, das ist größtenteils von Jens Stangenberg, mit dem arbeite ich viel seit Jahren hier auch in Glaubens- und in Gemeindegrundkursen, also mit diesem Material. Und dieser Test ist jetzt von einem anderen Kollegen von Pastor Gregor Helms, und der ist mit ganz viel Augenzwinkern zu verstehen. Also jetzt ein Test für dich. Was sind Hinderungsgründe, sich taufen zu lassen? Der erste Hinderungsgrund, dass es gibt nur zwei biblische, die ihm eingefallen sind. Der erste ist, ich habe mein Leben Jesus Christus noch nicht übereignet. Das ist ein Hinderungsgrund, der ist vollkommen akzeptabel und man kann ihn nachvollziehen. Dann sollte man sich nicht taufen lassen. Der zweite Hinderungsgrund, ich bin ähnlich dem Schacher am Kreuz in einer Lage, in der ich mich nicht mehr taufen lassen kann. Das ist etwas makaber, weil der Schächer am Kreuz, der hing am Kreuz und er hatte sich am Kreuz bekehrt. Dann konnte er sich halt nicht mehr taufen lassen. Dann hat Jesus zu ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also es ist einer der Menschen, die ungetauft im Himmel sind. Kann vorkommen, aber trifft für die meisten von uns nicht zu. Dann die nicht biblischen Hinderungsgründe, immer ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen. Ich warte auf eine besondere Einladung, ein besonderes Zeichen Gottes, bevor ich mich taufen lasse. Gott führt uns, Gott gibt uns geistliche Impulse und Eindrücke, aber er hat auch Dinge klar gesagt. Und die Dinge, die er klar gesagt hat, sagt er nicht nochmal extra. Die sind ja schon klar. Die kirchliche Tradition ist mir in der Tauffrage wichtiger als der Gehorsam Jesu gegenüber. Auch ein nicht biblischer Hinderungsgrund. Ich habe mich zwar bekehrt, aber ich weiß nicht, ob ich genug Kraft habe, bei Jesus zu bleiben. Auf jeden Fall muss ich noch im Glauben wachsen. Das ist etwas, was ich auch schon öfter gehört habe in den letzten Jahren. Und da habe ich ganz viel Verständnis dafür. Aber das sollte kein Hinderungsgrund sein. Dann, ich habe Angst vor der Gemeinde, meinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Auch, was ich schon oft gehört habe, was auch wirklich zutrifft, was auch wirklich so ist, was mir selber auch so ging. Ich habe mich mit 19 Jahren taufen lassen, ich habe auch gebibbert. Und da habe ich Verständnis, man muss gucken, wenn wir so eine große Schar werden, vielleicht wenn wir 100, 200 Leute sind, dass wir irgendwie gucken, dass wir das im kleineren Rahmen mal machen oder so, ja. Aber es muss natürlich in der Gemeinschaft geschehen und man sollte sich auch nicht zu schnell dahinter verstecken, dass man Angst hat. Denn wenn man das schon vor Menschen, die einen gerne mögen und wohlwollen und offen sind, nicht schafft, wie will man dann anderen Leuten seinen Glauben gegenüber bezeugen? Also man sollte sich ruhig mal ein bisschen provozieren lassen davon. Ich würde meine Eltern, Freunde verletzen, wenn ich mich taufen lasse. Das ist auch manchmal ein Hinderungsgrund. Ich möchte mich vielleicht taufen lassen, aber nicht Mitglied einer Gemeinde werden. Bei uns ist das dann immer auch gekoppelt, dass man Mitglied dieser Gemeinde wird. Die biblische Glaubenstaufe ist mir von der Form her zu umständlich. Das kann auch manchmal passieren, aber da findet man immer Wege, wie das geht. Also manche Leute, zum Beispiel einer wurde bei uns mal getauft, der wollte nicht nach hinten über eingetaucht werden, dann haben wir ihn nach vorne über getauft. Also das geht auch, wenn man Rückenprobleme hat oder mit irgendwie denkt, das Wasser läuft in die Nase, das kriegt man auch hin. Ich habe Sorge, dass ich durch die Taufe in der Zukunft berufliche Nachteile haben könnte, ist auch ein Problem. Ich habe bereits die Geistestaufe empfangen, eine Wassertaufe brauche ich deshalb nicht. Das ist manchmal für ganz spirituelle Personen, für Geistliche, die sehr hochgeistlich manchmal denken, ist das ein Hindernis, weil sie denken, das habe ich nicht nötig. Und dann meine Ehepartnerin bzw. mein Ehepartner oder Freundin oder Freund ist noch nicht so weit. Deshalb will ich mit der Taufe noch warten. Wir wollen uns lieber zu zweit taufen lassen. Ist auch manchmal ein Hinderungsgrund, aber nicht unbedingt biblisch. Nächster Taufgottesdienst habe ich einfach mal jetzt so drangehauen, habe ich mit der, ich habe der Gemeindeleitung schon gesagt, ich hätte Lust, wieder eine Taufe noch zu machen in diesem Jahr. Muss man mal gucken, ob es dazu kommt. Es ist eine Einladung. Es ist einfach nur eine Einladung, drüber nachzudenken. Und es ist einfach mal ein Termin, den ich hier dranhaue. Ich denke, es spricht nicht so viel dagegen. Wir sind, die meisten sind da. Es sind keine Ferien. Es ist nicht sonst irgendwie was. Die, in der Weser, natürlich. Das ist klar. Das ist klar. 16. Dezember, aber da sind wir sonst auch flexibel. Wir können es auch sonst nächstes Jahr machen. Aber ich würde es einfach mal als Einladung hineinschmeißen und sagen, auch aus dem Jugendbereich, vielleicht könnt ihr es weiter sagen, einige von unseren Jugendlichen sind jetzt heute nicht da, dass Leute, die zum Glauben gefunden haben, sich das überlegen. Und ich möchte zum Schluss gerne die Taufkarten verteilen, die wir nämlich von diesem Jahr noch nicht verteilt haben, an unsere diesjährig Getauften. Das ist einmal an Manon, du bist auch da. Ich lese nochmal deinen Taufvers vor. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist also dein offizielles Taufdokument. Und an Sir Philip gebe ich euch mal mit. Ja? Du führst mich den Weg des Lebens. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Sag ihm mal schöne Grüße. Ja? Und dann an Marleen, ist glaube ich oben, ne? Ja, unten, okay. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Könnt ihr das mal ihr weitergeben, bitte? Danke. So, damit haben wir die Taufkarten auch überreicht. Das sind also die offiziellen Bestätigungen. Und jetzt gebe ich weiter an Uwe und du führst uns durch das Abendmahl.